Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Montagmorgen. Ich begrüße Steffen Mayer, den stellvertretenden Regierungssprecher und die Sprecherinnen und Sprecher der Regierung. Und wir begrüßen zuerst Hanna Büdecker als neue Sprecherin des Bundesministers Kessenministeriums. Seien Sie uns herzlich willkommen. Bitte, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Hanna Büdecker. Ich bin jetzt seit ca. 2 Jahren in Berlin und seitdem auch als Pressesprecherin im BMV tätig. Ich komme aus Düsseldorf und habe vorher vorrangig in der Verbandskommunikation gearbeitet. Ja, und freue mich jetzt hier auf die neue Aufgabe in der Bundespressekonferenz und auf den Austausch mit Ihnen hier. Danke.
Vielen Dank und auf eine gute Zusammenarbeit.
Dankeschön.
So, der Regierungssprecher hat uns 2 aktive Dinge mitgebracht. Bitte schön.
Ja, ganz herzlichen Dank. 2 Dinge, die ich aktiv am Anfang ansprechen wollte. Erstens geht es um die Friedensvereinbarung, die im Weißen Haus unterzeichnet wurde, die am Freitag im Weißen Haus unterzeichnete gemeinsame Erklärung von Armenien und Aserbaidschan sowie den USA ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem Ende des Konflikts im südlichen Kaukasus und der Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern. Es wird nun wichtig sein, die vereinbarten Schritte schnell umzusetzen. Ziel muss ein umfassender Frieden sein, der der Sicherheit und Stabilität sowie der Konnektivität und friedlichen Entwicklung des südlichen Kaukasus dient. Deutschland und die EU werden hierzu weiter einen Beitrag leisten. Dies als kurze aktive Ankündigung aus dem Bereich der Außenpolitik. Ich hätte dann noch eine aus dem Bereich der Innenpolitik, wenn ich darf. Wie Sie wissen, ist an diesem Mittwoch, am 13. August, die Bundesregierung genau 100 Tage im Amt, und ich möchte das zum Anlass nehmen, Ihnen ein paar Dinge auch aus unserer Perspektive zu diesen 100 Tagen nochmal mitzugeben. Es lohnt sich, glaube ich, gerade in diesen Zeiten nochmal einen Blick zu werfen, auch in die Präambel des Koalitionsvertrags, der die Grundlage ist für die Bildung dieser Regierung. Dort wird sehr klar nochmal beschrieben, warum und in welchen Zeiten diese Bundesregierung Verantwortung für Deutschland übernommen hat. Unsere Demokratie wird angegriffen von außen, das sehen wir jeden Tag, nicht nur durch Kriege, die in unserer unmittelbaren Nachbarschaft stattfinden, sondern auch durch hybride Angriffe, die wir hier in Deutschland erleben. Und sie wird sicherlich auch von innen inzwischen sehr offensiv angegriffen. In diesen Zeiten hat die Koalition Verantwortung für Deutschland übernommen. Um ein paar Zahlen an die Hand zu geben für die ersten 100 Tage: Die Bundesregierung hat in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit, wenn wir richtig gezählt haben, insgesamt 118 Vorhaben beschlossen, darunter 57 Gesetzgebungsvorhaben. Aus der Fülle dieser Entscheidung möchte ich Ihnen ein paar Maßnahmen besonders hervorheben, die eben genau auf diese Herausforderungen, die ich am Anfang beschrieben habe, auch ein Stück weit eine Antwort bieten soll. Am Start stand sicherlich die große Investitionsoffensive der Bundesregierung mit starken Impulsen für mehr wirtschaftliches Wachstum. Sie wissen, dass wir aus einer Phase des Nullwachstums gekommen sind. Und es ist klarer Konsens auch in dieser Koalition, dass neues Wachstum auch die Basis dafür ist, die eigene Resilienz, die eigene wirtschaftliche Stärke, aber insbesondere auch sichere Arbeitsplätze in diesem Land zu gewährleisten. 500 Milliarden Euro Sondervermögen fließen in öffentliche Investitionen, in die Infrastruktur. Davon profitieren die Länder und die Kommunen. Seit Juli können Unternehmen bis zu 30% ihrer Ausrüstungsinvestitionen abschreiben. Das heißt, auch hier ein großes Programm, um auch private Investitionen anzuregen. Und Sie wissen auch, dass die Körperschaftssteuer, auch das ist beschlossen worden, ab 2028 dann schrittweise sinkt. Wir haben eine Hightech-Agenda verabschiedet, die dem Ziel dient, Deutschland fit für die Zukunft zu machen und die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu stärken. Wir haben auch im Bereich der Energiekosten, die nicht nur Verbraucher, sondern auch viele Unternehmen, kleine, mittelständische Unternehmen, aber auch große Industriebetriebe sehr belasten, um insgesamt 10 Milliarden Euro bei den Stromkosten in Zukunft entlastet. Die Elektromobilität wird gefördert. Firmen können 75% der Anschaffungskosten neuer betrieblicher Elektrofahrzeuge, die nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar 2028 erworben werden, bereits im Investitionsjahr bei der Steuer absetzen. Der Bürokratierückbau schreitet voran, zum Beispiel durch den sogenannten Wohnungsbau-Turbo, aber auch durch die in der letzten Kabinettssitzung beschlossenen Beschleunigungen der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Um fast 380 Millionen Euro Aufwand jährlich werden hier Verwaltung und Wirtschaft durch das Gesetz zur Beschleunigung des Vergaberechts entlastet. Parallel fördert die Bundesregierung den sozialen Wohnungsbau in Rekordhöhe mit 23,5 Milliarden Euro bis 2029 und hat zu Beginn ihrer Amtszeit auch die Mietpreisbremse verlängert. Die Bundesregierung hat dann insbesondere auch die versprochene Migrationswende eingeleitet, und die Lage hat sich bereits hier deutlich verändert. Auch hier haben wir immer wieder darüber berichtet, über die Asylbewerberzahlen, die deutlich reduziert sind und auch unerlaubte Einreisen, die stark und deutlich eingeschränkt werden konnten. In der letzten Woche konnte auch das erste Rentenpaket beschlossen werden. Damit wird das Rentenniveau bis 2031 gesichert bei 48%. Bei der Mütterrente wird eine Gerechtigkeitslücke geschlossen und mit dem sogenannten Anschlussverbot der Grundstein auch für eine Aktivrente gelegt, also für die Möglichkeit für Menschen, die es wollen, auch über das gesetzliche Regeleintrittsalter hinaus zu arbeiten. Zum Schluss und sicherlich last but not least der Blick auf die Außen- und Sicherheitspolitik. Der Bundeskanzler hat immer wieder betont, wir wollen uns besser verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Auch das ist einer der Schwerpunkte, ja beim Anfang von den Angriffen gesprochen, den Deutschland und Europa ausgesetzt ist. Deswegen werden wir bis 2029 3,5% des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung investieren und bis 2035 1,5% für verteidigungsrelevante Infrastruktur, Cybersicherheit und Geheimdienste ausgeben. Die Bundeswehr profitiert von neuen Finanzregeln. Beschaffungen für die Truppe werden vereinfacht und beschleunigt. Wir können deshalb nach 100 Tagen sagen, bei allen Herausforderungen, die uns sicherlich weiter beschäftigen werden, der Anfang ist gemacht und ein Politikwechsel ist in vielen Bereichen eingeleitet.
Vielen Dank, Herr Mayer. Der Regierungssprecher hat uns die Freude gemacht, einen bunten Strauß hinzulegen. Wir fangen aber trotzdem mal kurz mit dem Thema Aserbaidschan-Armenien an. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann würde ich einfach aufgrund der Aktualität mit dem Thema Ukraine beginnen und dem Gespräch mit dem Bundeskanzler, mit Donald Trump gestern Abend. Herr Blank, Sie haben die erste Frage dazu.
Ja, eigentlich würde ich als erstes noch mal zu der positiven Bilanz
das was machen fragen. Wir dann gleich auch schon.
Machen wir gleich.
Würde es so sagen, gerne sortieren.
Also da würde ich, wie gesagt, auch gerne noch mal zu fragen.
Da steht noch mal ein Zettel fest.
Gestern hat der Bundeskanzler mit Herrn Trump vor dem am Freitag geplanten Treffen in Alaska telefoniert. Können Sie dazu sagen, ein bisschen Inhalt sagen, was ist da rausgekommen? Und die zweite Frage in der Verbindung. Politico schreibt, es werde möglicherweise darüber nachgedacht, dass es vor dem Treffen am Freitag noch eine Schalte, ein Treffen von Herrn Merz mit an möglichen anderen europäischen Staats- und Regierungschefs gibt. Ist da was dran? Gibt es so eine Planung? Und wann würde eine solche Schalte, ein Treffen stattfinden?
Ja, ich kann vielleicht erstmal zum Gespräch sagen, dass es das gegeben hat. Das haben wir bereits auch schon bestätigt. Ich will aber vielleicht auch grundsätzlich sagen, warum ich zu weiteren Inhalten dieses Gesprächs an dieser Stelle nicht wirklich etwas sagen möchte, auch weil Vertraulichkeit im Gespräch vereinbart war, rund um das ganze Thema der Ukraine, die aktuellen Entwicklungen. Es ist ja kann ein sehr, sehr wichtiger Moment sein für den weiteren Verlauf dieses schrecklichen Krieges. Und deshalb ist es, glaube ich, gerade umso wichtiger, dass die handelnden Personen, insbesondere die Staats- und Regierungschefs, wirklich im vertraulichen Rahmen im fortlaufenden Austausch darüber sind. Und ich glaube, jede öffentliche Äußerung, jede interne Dinge, die dann nach außen dringen würden, würde ein Stück weit diesen Prozess auch gefährden. Und deshalb bitte ich um Verständnis, dass wir da zu den Inhalten des Gesprächs gestern jetzt nicht weiter ins Detail gehen.
Dazu vielleicht, bevor Sie zu dem anderen Teil Gespräch möglicherweise mit Europäern was sagen, bitte. Geht denn der Bundeskanzler jetzt davon aus, dass Herr Selenskyj auch nach Alaska reisen wird?
Also der Bundeskanzler hat sich gestern im Interview mit der ARD ja auch zu dem Thema geäußert, dass er das hofft und dass wir auch ganz klar darauf setzen, dass die Ukrainer in diesen Prozess eingebunden sind. Denn wenn das Ziel ist, wirklich einen nachhaltigen und auch gerechten Frieden zu erreichen, dann ist das ja nur vorstellbar mit der Ukraine. Es ist ja völlig ausgeschlossen, dieses Ziel zu erreichen über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg. Und um Ihre zweite der drei Fragen vielleicht auch noch kurz zu beantworten. Dieser Austausch, der wird jetzt sicherlich auch im Vorfeld fortlaufend stattfinden, dieses Treffens am Freitag. Über jetzt konkrete Formate, glaube ich, lohnt es sich da jetzt im Moment nicht zu sprechen. Der Austausch läuft und wird sicherlich auch weitergehen. Es war dem Bundeskanzler sehr wichtig, dass man auch übers Wochenende Klarheit nochmal auch über eine europäische Position hergestellt hat. Dazu hat man ja ein gemeinsames Statement dann auch rauszugeben. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil wenn man Einfluss nehmen will als Europäer, dann braucht es da abgestimmte und geschlossene Positionen. Insofern, die Gespräche werden sicherlich jetzt im Laufe der Woche weitergehen.
Herr Jung dazu.
Gilt das alte Mantra noch, dass es keine Verhandlungen ohne die Ukraine über die Ukraine geben darf und keine Verhandlungen ohne Europa über Europa? Das hört sich gerade so an, als ob Sie sich nur noch wünschen, dass Herr Zelensky dabei ist?
Nein, die Position ist völlig klar und hat der Bundeskanzler ja auch sehr klar gesagt. Ich will es noch mal inhaltlich begründen, weil wenn das Ziel ist, einen nachhaltigen und gerechten Frieden zu erreichen, davon sind wir, glaube ich, gerade noch ein weites Stück entfernt. Aber wenn das Ziel ist, dann ist es natürlich notwendig, dass am Ende nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg entschieden wird. Anders ist es nicht denkbar.
Danach sieht es ja aus. Und wie steht die Bundesregierung zu Gebietsabtretungen, also zu der Festsetzung von territorialen Gewinnen für Russland? Das ist ja, liegt ja jetzt auf dem Tisch.
Ja, die Bundesregierung hat immer betont, dass Grenzen mit Gewalt nicht verschoben werden dürfen. Und das ist auch weiterhin natürlich die Haltung.
Aber das passiert ja jetzt.
Ist das die Frage, oder?
Ja, aber danach sieht es ja jetzt aus. Also man würde ja nicht über Gebietsabtretungen verhandeln, basierend auf dem Kriegsverlauf und der Grenze. Die US-Seite ist dazu bereit, mit Putin zu verhandeln. Wie steht Europa dazu?
Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie im Raum sitzen, wenn da Gespräche laufen. Ich weiß auch nicht genau, worauf Sie sich da jetzt beziehen.
Den NATO-Generalsekretär.
Naja, nochmal, ich habe ja gerade deutlich gemacht, was die deutsche und auch die europäische Haltung ist. Und die ist ja auch nachzulesen in einem gemeinsamen Statement. Ich glaube, die ist auch wirklich sehr, sehr eindeutig. Grenzen dürfen mit Gewalt nicht verschoben werden. Dieser Grundsatz bleibt. Und alle weiteren Entscheidungen, die da möglicherweise anstehen, liegen am Ende natürlich vor allen Dingen auch in der Hand der Ukraine. Denn sie muss über ihr Schicksal selbst entscheiden können. Und diese Position unterstützen wir als Deutschland, als Europäer, unverändert.
Herr Jessen. Ich möchte direkt daran anknüpfen. Faktisch sind die territorialen Hoheiten im Moment durch Gewalt verschoben. Russland hat gewaltsam seinen Herrschaftsbereich auf ukrainisches Territorium verschoben. Und jetzt geht es in den Gesprächen offenbar darum, dass die Ukraine dies akzeptieren soll. Das ist doch die Sachlage. Was bedeutet es aus Sicht der Bundesregierung, wenn ein Ergebnis dabei rauskommt, dass die Ukraine zwingt, ohne dass sie am Prozess beteiligt wäre, dass sie dazu zwingt, Russlandgebiete abzutreten? Ist das in irgendeiner Weise für die Bundesregierung akzeptabel?
Ja, Sie führen mich jetzt in einen hypothetischen Bereich, das ist journalistisch auch völlig in Ordnung, aber Sie werden auch verstehen, dass ich da jetzt über Wenn-Dann-Fragen und wenn das so sein sollte, dann könnte, das ist nicht meine Ebene. Ja, also auf der Basis können wir nicht diskutieren. Was ich aber sagen kann, und nochmal, das ist ja sehr, sehr deutlich, Sie haben ja recht, dass Russland dort mit Gewalt versucht, Grenzen zu verschieben. Und deshalb befinden die Ukrainer sich wirklich in einem heldenhaften Abwehrkampf seit Jahren. Dieser Kampf wird von uns auch unterstützt durch Waffenlieferungen, aber auch durch anderen Druck, den wir auf Russland, den klaren Aggressor in diesem Konflikt, ausüben, zum Beispiel durch Sanktionen. Und haben ja auch jetzt nochmal betont, dass natürlich diplomatische Gespräche und diplomatische Fortschritte dann am wahrscheinlichsten sind oder am besten möglich sind, wenn man den Druck auf Russland hier auch weiter hochhält. Und deshalb sind wir weiterhin dabei, die Ukraine insbesondere im Bereich der Luftverteidigung sehr stark zu unterstützen. Deshalb haben wir weitere Sanktionspakete auch beschlossen. Und insofern, diese Position vertreten wir. Und für Wenn-Dann-Fragen, wie gesagt, da bin ich der falsche Ansprechpartner.
Naja, also der Begriff des Hypothetischen wird natürlich irgendwann obsolet. Wenn der Dachdecker vom Hochhaus fällt und er sich auf Höhe des 7. Stockwerks fragt, wie das wohl unten beim Aufprall sein wird, dann ist das jenseits des Hypothetischen. Und das ist doch die Situation, die wir haben. Der NATO-Generalsekretär hat ja schon sehr offen ausgesprochen, und das ist nicht hypothetisch, sondern Fakt, dass eine de facto Anerkennung der Besetzung ukrainischen Gebietes durch Russland möglich sei. Es müsse ja nicht de jure sein. Ist das eine Position, die für die Bundesregierung akzeptabel ist? Das ist nicht hypothetisch, sondern das ist O-Ton Mark Rutte.
Gut, dann würde ich gerne noch mal grundsätzlicher dazu etwas sagen, einfach damit wir klar sehen. Klar ist, die ukrainischen Gebiete in der Ostukraine sowie die Krim sind von Russland völkerrechtswidrig besetzt. Das ist die Basis, auf der wir sprechen. Internationale Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Die Bundesregierung hält gemeinsam mit ihren Partnern klar an diesem Grundsatz fest. Die Ukraine ist ein unabhängiger Staat. Sie bestimmt selbst über ihr Schicksal. Sie entscheidet souverän und im Einklang mit ihrer Verfassung. Das ist unsere Position und so führen wir Gespräche.
Herr Kollege. Herr Mayer, nochmal dazu, hier, wie es aussieht, wird die EU und die Ukraine nicht am Tisch sitzen, wenn Präsident Trump und Präsident Putin sich treffen. Nach dem Gespräch des Bundeskanzlers mit Trump, welchen Eindruck hat er? Gibt es eine Sorge der Bundesregierung, dass dort Entscheidungen getroffen werden, mit denen Europa und Deutschland nicht einverstanden sind? Also konkrete Sorgen, dass da die Entscheidungen getroffen werden, dass Deutschland und Europa nicht einverstanden sind?
Ich glaube, dass dieser, was uns besonders Sorge macht, ist dieser Krieg und dass Russland entschieden hat, schon vor einigen Jahren in die Ukraine einzumarschieren, diesen Krieg auch wirklich unvermindert fortführt. Auch das müssen wir immer wieder sagen. Ja, während wir jetzt über mögliche diplomatische Lösungen oder Wege skizzieren, laufen diese Angriffe ja fort und sterben jeden Tag Menschen. Das ist etwas, was uns natürlich mit Sorge, mit riesiger Sorge schon seit einiger Zeit beschäftigt.
Herr Fechner.
Das ist jetzt keine Ukrainer-Frage, sondern eher eine zu den 100 Tagen Regierungszeit.
Okay, dann schieben wir das nach hinten. Dann ist Herr Blank dran.
Ja, Herr Mayer, ich möchte schon noch mal nachhaken nach den Rütter-Aussagen. Der unterscheidet bei territorialen Fragen zwischen de facto und de jure Anerkennung und sagt, eine Einigung könne festhalten, dass Russland faktisch bestimmte Gebiete kontrolliert, aber dass die Kontrolle rechtlich nicht akzeptiert wird. Ist das für die Bundesregierung ein möglicher gangbarer juristischer Weg für eine Einigung, die ja sowieso, wenn sie de jure sein sollte, auch noch eine Verfassungsänderung in der Ukraine benötigte? Also ist das ein gangbarer Weg zu unterscheiden und dann vielleicht zu einer Formulierung kommen, die Herr Rutte jetzt schon vorweg irgendwie...
Also auch hier bewegen wir uns wieder in einen wahnsinnig konjunktiven Bereich.
Sehr konjunktiv, ja. Also was Herr Rutte sagt, ist ja gar nicht konjunktiv.
Nee, aber Sie haben ja gerade weiter dann nochmal gefragt, könnte das ein Weg sein und wenn die Ukrainer das akzeptieren. Also wie gesagt, ich habe gerade am Anfang ein bisschen auch versucht zu beschreiben, warum wir gerade sehr bedacht hier auch vorgehen, weil wir uns ja mitten in einem Prozess bewegen, wo auch jeder Satz und jedes Wort, jedes öffentliche Wort Dinge verändern, möglicherweise auch negativ verändern oder auch gefährden kann. Und deshalb möchte ich komplett bei der Position bleiben, die ich eben dargelegt habe. Und im Übrigen, wenn Sie das erlauben, möchte ich auch sagen, dass wir die Äußerung von Herrn Rutte absolut auch in diesem Kontext verstanden haben.
Also das war die Frage, ne? Weil er äußert sich ja sehr dezidiert und da ist dann von Interesse, wie die Bundesregierung dazu steht.
Genau, also ich kann das nochmal sagen, nochmal sehr klar, Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Die Ukraine entscheidet eigenständig und selbstständig über ihr Schicksal und in diesem Kontext haben wir auch Aussagen unserer wichtigsten Partner verstanden.
Herr Jung. Ah, da sind Sie. Ja.
Dürfen Grenzen mit Verhandlungen verschoben werden?
Sie führen mich hier wieder in einen Bereich, wo ich jetzt über ungelegte Eier und über laufende Prozesse im Konjunktiv sprechen müsste. Insofern müssen Sie die Frage konkretisieren.
Ja, ist es generell für die Bundesregierung vorstellbar? Oder ist es aber vorstellbar? Das ist ja keine Hypothese, das ist einfach nur eine Wertefrage, eine politische Frage. Ob Verhandlungen nur mit Gewalt nicht verschoben werden, Grenzen nur mit Gewalt nicht verschoben werden können oder generell nicht verschoben werden sollen, weil dann würden auch Grenzverschiebungen mit Verhandlungen keine Option sein. Das ist keine hypothetische Frage, sondern eine klare Frage.
Ja, das ist so, würde ich sagen, hart an der Grenze. Ich würde komplett dabei bleiben, was ich gerade gesagt habe.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Herr Jessen.
Selenskyj hat gesagt, dass für den Fall einer Einigung zulasten der Ukraine auf jeden Fall Sicherheitsgarantien des Westens militärischer Art gegen eine weitere Aggression Russlands nötig wären. Die sind aber wiederum auch nach Aussagen von Mark Rutte wären nicht ohne die USA denkbar. Wie sieht die Bundesregierung die Möglichkeiten Europas und Deutschlands, welche Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu geben?
Das möchte ich an der Stelle nicht spezifizieren. In der Tat haben Sie recht, dass es am Ende, und dass wir schon sehr lange darüber gesprochen haben, dass am Ende auch Sicherheitsgarantien möglicherweise notwendig sind. Aber ich will das nicht weiter spezifizieren. Auch da, wir finden uns mitten in einem Prozess und deshalb möchte ich mich nochmal darauf zurückziehen. Jedes öffentliche Wort ist da auch gerade sehr, sehr wichtig.
Mit wem spricht die Bundesregierung sich ab über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine?
Ganz generell kann ich sagen, dass der Bundeskanzler mit allen seinen Partnern, auch gerade jetzt trotz Urlaub, im ständigen Austausch ist. Das gilt für alle relevanten Fragen an diesem Konflikt.
Herr Blank.
Noch eine kurze Nachfrage an die Frage von Herrn Kollegen Jung zu stellen. Würde die Ukraine in Form von Herrn Zelensky sozusagen bei Verhandlungen einem Gebietstausch zustimmen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Bundesregierung dann sagt, nein, das machen wir nicht mit.
Konjunktive Frage, wenn dann. Tut mir leid, das meine ich.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir vielleicht doch zu den 100 Tagen. Herr Blank, Sie hatten noch eine Frage.
Ja, zu den 100 Tagen, es tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder dran bin. Zu den 100 Tagen gehört ja auch, dass das Verhältnis der Koalition mit der SPD, zwischen Union und SPD im Moment ganz ordentlich zerrüttet ist. Frau Baas sagt, gerade was die Richterwahl angeht, gäbe es ein massives Zerwürfnis und das sei noch nicht ausgelöffelt, dieser Teller. Was beabsichtigt denn der Bundeskanzler zu tun, um das, was er auch angekündigt hat vor den 100 Tagen, nämlich eine andere Art des Regierens zu zeigen als in der Ampel, um da das Verhältnis mit der SPD wieder zu kitten?
Ja, ich kann jetzt nicht für Frau Baas sprechen, aber ich habe zum Beispiel ihren Auftritt gestern ja auch verfolgt und habe da schon auch wahrgenommen, was sie auch zur Koalition insgesamt gesagt hat. Und das habe ich jetzt als deutlich positiver empfunden, als Sie das jetzt wahrgenommen haben. Ich kann generell auch aus den Gesprächen, auch aus vielen Kabinettssitzungen sagen, dass die Regierung sehr, sehr intensiv zusammenarbeitet, auch sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet, immer wieder mit dem Ziel dessen, was ich am Anfang beschrieben habe, nämlich Deutschland wieder stark zu machen, Deutschland auch zu rüsten für die Herausforderungen, die gerade da sind. Wenn man sich anschaut, wie viel die Bundesregierung in den ersten 100 Tagen auch schon umsetzen könnte, das gelingt ja nur, da sind ja einige richtig dicke Brocken dabei, das gelingt ja nur, wenn die Zusammenarbeit in der Koalition im Grundsatz dann auch gut ist. Sie haben jetzt eine Frage angesprochen, wo es sicherlich auch Dissens gab oder auch Diskussionsbedarf gab. Das mag sicherlich so sein. Trotzdem würde ich wirklich nochmal darauf betonen, so eine Bilanz, so eine 100-Tage-Bilanz und nochmal so große Brocken, zwei Haushalte, eine Änderung im Bereich der Schuldenbremse, 100 Milliarden Sondervermögen, eine deutliche Neupositionierung auch, was die Stärke der Bundeswehr angeht. All das ist ja nur möglich, wenn in dieser Regierung auch auf Sachebene wirklich gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet werden kann.
Dennoch möchte ich natürlich da nachhaken, weil Frau Baas dezidiert sagt, das sei keine Kleinigkeit mit der Richterwahl. Das Ding ist ja auch noch nicht gelöst, wie es jetzt da weitergeht. Und das sei noch nicht geklärt. Also gibt es dann auf Seiten der SPD ganz offensichtlich doch einen Anlass, da noch irgendwelche Dinge nachzuschärfen und zu klären. Oder sagen Sie, das ist so eine Kleinigkeit, das muss man eigentlich jetzt gar nicht mehr weiter ansprechen?
Nein, da legen Sie mir Worte in den Mund, die ich nicht gewählt habe. Aber ich bin mir sehr sicher, dass zwischen den Fraktionen jetzt auch Gespräche laufen, wie man jetzt das konstruktiv nach vorne auflösen kann.
Herr Sentivani zu dem Thema?
Ja. Herr Mayer, Sie sagten, es habe 118 Vorhaben gegeben, die in den ersten 100 Tagen absolviert wurden. Haben Sie auch extra gezählt, wie viele von diesen Vorhaben eigentlich 1:1 Übernahmen aus der Zeit der Ampelregierung war, die die Vorhaben nicht zu Ende geführt hat? Mir fallen da aus dem Bereich Finanzen, Gesundheit mehrere Gesetzentwürfe vor, die mehr oder weniger 1:1 fortgeführt wurden sozusagen.
Das haben wir nicht gezählt, aber wäre eine schöne journalistische Aufgabe, das mal zu überprüfen. Haben wir nicht gezählt, nee.
Gibt es weitere Fragen zu den 100 Tagen? Herr Wechner.
Na, vielen Dank, Herr DTS. Wie der Kollege schon die Stimmung in der Koalition angesprochen hat, gibt es angesichts des Koalitionsklimas Überlegungen, die für Ende September geplante Kabinettsklausur vorzuverlegen?
Von solchen Überlegungen ist mir nichts bekannt.
Dann vielleicht auch, weil Sie ja die 100 Tage haben Revue passieren lassen, Laut einer INSA-Umfrage ist die Zufriedenheit mit der Regierung nach 100 Tagen jetzt aber geringer, als es noch bei der Ampel nach 100 Tagen war. Was soll dann in den nächsten 100 Tagen anders gemacht werden, um das zu ändern?
Ja, ich habe am Anfang ein bisschen beschrieben, auch in welchen Voraussetzungen oder in welchem Umfeld diese Koalition jetzt auch zusammengekommen ist. Also dass wir auch in der Gesellschaft, dass die Gesellschaft ein Stück weit in Aufruhr oder Verunsicherung ist, das haben wir auch in den Monaten zuvor, auch im Bundestagswahlkampf, vielleicht auch ein Stück weit am Bundestagswahlergebnis ablesen können. Und natürlich ist es das Ziel dieser Regierung, neben all den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, die dringend politisch notwendig sind, natürlich auch das Ziel, Vertrauen der Bevölkerung wieder zurückzugewinnen. Das ist aber keine Aufgabe, die man nach 100 Tagen, wo man einen Haken dran macht oder ein Kreuz dran macht, sondern das ist ein fortlaufender Prozess. Und ich kann Ihnen sagen, dass das bei all den Entscheidungen, die getroffen wurden, etwas ist, was die komplette Regierung sehr, sehr umtreibt und was sie auch sehr motiviert, diesen Weg jetzt wirklich fortzusetzen und ja, wirklich Vertrauen in der Gesellschaft zurückzugewinnen. Dass das kein einfacher Weg ist, das war von Anfang an klar. Wie gesagt, gerne nochmal in die Präambel schauen, weil da ist da wirklich viel von dem bereits beschrieben. Aber das ist der klare Fokus und die klare Priorität der Regierung.
Gibt es weitere Fragen zum sogenannten 100-Tage-Bilanz? Sehe ich nicht. Dann würde ich gerne das Thema Gaza und deutsche Israel-Politik aufrufen. Und wir fangen mal bei Herrn Kosmos an, der hat sich gemeldet, als erster gemeldet. Wo sind Sie denn? Da sind Sie, ne? Stimmt das?
Ja. Hallo, guten Tag. Meine Frage richtet sich an Herr Mayer und Herr Hinterseer. Gestern Abend sind 6 Journalisten in Gazastreifen mit einem gezielten Angriff getötet worden. Die israelische Armee hat bekannt gegeben, dass die israelische Armee hinter diesem Angriff war. Darunter waren auch 2 unserer Kollegen, Al Jazeera-Korrespondente Anas Al-Sharif und Mohammed Kreker. Was ist Ihr Kommentar dazu? Und zweite Frage ist, gibt es eine konkreten Maßnahmen, die Deutschland unternehmen werden, um die Journalisten in Gaza zu schützen? Dankeschön.
Ja. Ich würde dazu mal beginnen. Wir haben die Berichte natürlich gesehen über die Tötung von den Kollegen. Wir haben das auch mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. In der Zwischenzeit haben wir auch eine Rechtfertigung gesehen der IDF. Dazu, ich möchte erstmal ganz grundsätzlich ausführen, nämlich die Tötung von Journalisten verurteilen wir, ganz grundsätzlich. Und seit Kriegsbeginn wurden bei Angriffen der israelischen Armee im Gazastreifen mehr als 200 Journalisten getötet, 200 Medienschaffende. Und eine so hohe Zahl Getöteter ist absolut inakzeptabel. Für uns als Bundesregierung ist klar, dass Journalisten, die eben eine sehr wichtige Rolle dabei spielen, die Realität von Krieg und Konflikt zu zeigen, geschützt werden. Und diesen Schutz, den fordern wir auch international ein und unterstützen auch entsprechende Initiativen natürlich. Aus diesem Grund fordern wir die israelischen Behörden, die sich dazu ja geäußert haben, und alle Parteien auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass Journalistinnen und Journalisten im Gazastreifen, egal ob inländisch oder aus dem Ausland, das findet ja aktuell nicht statt, aber auch deren Zugang fordern wir für den Gazastreifen, ihre Arbeit frei und sicher nachgehen können. Und wir haben jetzt zum konkreten Einzelfall zwar noch keine eigenen Erkenntnisse, aber es ist ja klar, wenn Israel sagt, dass es dort eine Person oder dass der Angriff einer Person galt, dann ist zunächst einmal die Frage zu beantworten, warum dabei 5 Kollegen getötet wurden. Und zum anderen ist natürlich klar, dass Israel darzulegen hat, wie dieser Schutzstatus oder Verlust des Schutzstatus der Journalisten überhaupt zu rechtfertigen ist. Und da ist die israelische Seite jetzt am Zug, aus unserer Sicht sich zu erklären, und zwar in einer möglichst transparenten und nachvollziehbaren Art und Weise.
Herr Mayer?
Ich habe keine Ergänzung dazu.
Dann Herr Ismar.
Ja, ich hätte mehrere Fragen zu dem ganzen Thema Waffenlieferungen. Ist es zutreffend, dass nach dem 7. Oktober noch Panzermunition geliefert worden ist, weil der Merkava, der israelische Kampfpanzer, hat ja im Prinzip baugleiches Rohr wie der Leopard 2 und bekommt zum Beispiel von Rheinmetall Munition? Das würde mich interessieren, und ob das jetzt sozusagen auch unter den Stopp der Waffenlieferungen fällt. Und dann hätte ich eine Frage ans Verteidigungsministerium. Es war ja geplant, dass für Aero 3 die ersten Bestandteile noch in diesem Jahr geliefert werden sollen. Und da wollte ich fragen, ob es irgendwelche Hinweise der israelischen Seite gibt, dass es da jetzt zu Veränderungen, Einschränkungen kommen könnte durch die veränderte Haltung der Bundesregierung, weil wir in dem Bereich eigentlich viel abhängiger von Israel sind als Israel bei Waffenexporten von Deutschland. Und an Herrn Mayer gerichtet die Frage, gibt es weitere Reaktionen aus Israel, dass es grundsätzlich durch die veränderte Haltung der Bundesregierung, des Bundeskanzlers zu Einschränkungen kommen könnte? Also es geht ja auch um den weiten Bereich der geheimdienstlichen Zusammenarbeit. Viele Hinweise auf mögliche Terroranschläge kamen ja auch aus Israel und haben da sozusagen auch der deutschen Seite sehr geholfen.
Danke. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Ich glaube, zuständig ist das Wirtschaftsministerium, ne?
Entschuldigung. Ja, also wie Sie wissen, berichten wir zu den Ausfuhrgenehmigungen ja in aggregierten Zahlen und das auch relativ regelmäßig in unseren jährlichen und halbjährlichen Rüstungsexportberichten beziehungsweise in parlamentarischen Anfragen. Zu etwaigen Einzelfallentscheidungen können wir keine Auskunft geben. Daher bitte ich an der Stelle um Verständnis.
Also kurze Nachfrage. Können Sie auch nicht dementieren, dass Munition für den Merkava-Panzer weitergeliefert worden ist nach dem 7. Oktober 23.
Ich kann, wie gesagt, zu Einzelfallentscheidungen an der Stelle nichts sagen.
Dann das Verteidigungsministerium.
Ja, was die Lieferung an Israel angeht, da kann ich auch nur für die Bundeswehr sprechen. Und in dem Zusammenhang kann ich auf das verweisen, was Minister Pistorius am 28. Dezember 24 gesagt hat. Zusammengefasst, die Bundeswehr hat seit dem 7. Oktober 23 keine Waffen- oder Munitionslieferungen nach Israel durchgeführt und darin hat sich auch nichts geändert. Was die Rüstungskooperation mit Israel angeht, da haben Sie völlig recht, Israel ist für die Ertüchtigung der Bundeswehr ein bedeutender Partner. Israel hat sich auch in der Vergangenheit als sehr zuverlässiger Partner erwiesen. Sie haben den Bereich der integrierten Luftverteidigung angesprochen, den man hier exemplarisch anführen kann und an den Plänen, das System Aero zu beschaffen, es beginnend dieses Jahres zu stationieren und dann auch sukzessive in Betrieb zu nehmen und zur Einsatzfähigkeit zu führen, hat sich nichts geändert.
Herr Mayer.
Genau, und zu der dritten Frage vielleicht nochmal in den Kontext eingeordnet. Was wurde entschieden? Entschieden wurde, dass die Bundesregierung unter den aktuellen Umständen bis auf Weiteres keine Ausfuhren für Rüstungsgütern, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen, genehmigen wird. Gleichzeitig hat der Bundeskanzler ja auch gestern noch mal sehr klar darauf hingewiesen, dass das mitnichten eine grundsätzliche Änderung der Grundsätze der deutschen Israel-Politik darstellt, sondern natürlich bleibt Israel für uns nicht nur ein wichtiger Partner, sondern insbesondere der Schutz des Staates Israels für uns deutsche Staatsräson. Der Bundeskanzler ist dazu auch weiterhin im Austausch mit der Regierung. Etwaige Konsequenzen, die Sie da angedeutet haben oder weiterführende Schritte, wären mir jetzt nicht bekannt.
Dann ist Frau Kornheimer.
Der Kanzler hat in dem Interview gestern auch gesagt, er könne diese Entscheidung nicht zur demokratischen Abstimmung stellen. Wieso eigentlich nicht?
Na, der Bundeskanzler hat ja dargelegt, erstmal sehr klar dargelegt, warum und in welchem Kontext jetzt diese Entscheidung auch getroffen worden ist. Er hat auch noch mal sehr klar gemacht, worauf sie sich bezieht, nämlich auf die Situation im Gazastreifen. Und natürlich gibt es Situationen, wo der Bundeskanzler, und so hat er es ja auch beschrieben, natürlich nicht alleine entscheidet, aber ein Stück weit auch die Verantwortung für solche weitreichenden Entscheidungen oder wichtigen Entscheidungen dann auch tragen muss. Und so habe ich seine Äußerung verstanden.
Aber also was wäre das überhaupt gewesen, dieses zur demokratischen Abstimmung stellen? Also hat er davon gesprochen, dass das im Bundestag zur Abstimmung gestellt wird? Und wenn ja, wieso wäre das denn nicht möglich?
Beispielsweise, weil wir finden uns ja im Bereich der Entscheidung über Rüstungsexporte eben in etwas, was im originären Regierungshandeln eben auch stattfindet. Und ja, so habe ich seine Äußerung dann auch verstanden.
Herr Kollege.
Danke, Fabian Busch von web.de und GMX. Mich würde interessieren, Herr Mayer, ob Sie Angaben dazu machen können, mit wem der Bundeskanzler die Entscheidung vorher abgesprochen hat, also wer davon wusste vor der Pressemitteilung.
Ja, also ich kann jetzt hier keine Telefonlisten veröffentlichen, das werden Sie aber auch verstehen. Klar ist doch aber, dass die Situation im Gazastreifen, aber insbesondere insgesamt der gesamte Konflikt, ja, der, das muss man ja immer wieder auch betonen, ja auch seinen Ursprung hat in diesen bestialischen Terrorangriffen der Hamas, ja immer wieder Thema war in unterschiedlichsten Kontexten. Also ich kann mich, ohne da jetzt Geheimnisverrat zu betreiben, aber an keine Kabinettssitzung erinnern, wo das Thema nicht auch Thema war und darüber intensiv diskutiert wurde. Und insofern gibt es da darüber immer wieder Austausch, einen fortlaufenden Austausch, auch über die Frage, was sind notwendige Reaktionen, wie reagiert man auf bestimmte Dinge. Darauf wird in der Regierung natürlich sehr, sehr intensiv gesprochen. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt keine genaue Telefonliste parat habe, wer da wann wo angerufen wurde.
Telefonliste hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber so zwei, drei Namen, wenn es die denn gäbe.
Wie gesagt, gehen Sie davon aus, dass rund um dieses Thema mit allen Akteuren da ein enger Austausch war.
Herr Jung.
Aber eine Frage zu den Waffenlieferungen, Herr Hinterseher. Vor dem IGH letztes Jahr im Prozess von Nicaragua gegen Deutschland wurde das Auswärtige Amt von Christian Tams vertreten. Der hat dort amtlich eingeräumt, dass Deutschland unter anderem in drei Fällen Übungsmunition und Panzerabwehrwaffen an Israel seit dem 7. Oktober für den Gazakrieg geschickt hatte. Können wir uns darauf verlassen, dass diese Angaben weiterhin stimmen, weil es da gerade ein bisschen hin und her ging?
Ich glaube, zu den grundsätzlichen Aussagen, was unsere Waffenexportpolitik angeht, haben wir hier wiederholt Stellung genommen. Da ändert sich auch nichts dran, denn Sie wissen, das wird im Bundessicherheitsrat im Geheimen besprochen, was öffentliche Äußerungen und Einlassungen sind, auch im Rahmen solcher Verhandlungen. Die können Sie natürlich einsehen und dann als gegeben hinnehmen.
Es geht ja nur darum, dass wir hier alle Fakten haben. Und die Bundesregierung hat vor dem Weltgericht eingeräumt, was sie nach Israel seit dem Beginn des Gazakrieges geliefert hat. Ich möchte einfach nur mal wissen, oder dass Sie uns hier bestätigen, dass das, was Sie vor dem IGH ausgesagt haben, stimmt. Damit wir uns hier auf eine Faktenbasis beruhen können.
Sie können davon ausgehen, dass Einlassungen, die wir vor dem IGH oder in einem laufenden Gerichtsverfahren machen, korrekt sind und der Wahrheit entsprechen.
Herr Jessen.
Herr Mayer, Premierminister Netanyahu hat in seiner Reaktion auf den zeitweiligen Lieferstopp, den der Kanzler verkündet hat, in doppelter Weise Nazi-Vergleiche bemüht. Er hat gesagt, zum einen, wir werden die Überreste der Nazi-Armee nicht zurücklassen. Damit meinte er offenbar die Hamas. Und dann hat er gesagt, das entspräche einer Position, die da lauten würde, bezogen auf das Ende des Zweiten Weltkrieges, geht nicht nach Berlin und bekämpft nicht die Nazis. Das hat er dem Bundeskanzler entgegengehalten. Wie reagiert die Bundesregierung auf derartige Nazi-Vergleiche?
Ich kenne die Aussagen nicht, deshalb gibt es auch keine Reaktion zu.
Ja, die Aussagen sind veröffentlicht worden. Vielleicht können Sie dann, wenn Sie sie zur Kenntnis genommen haben, dann doch Stellung dazu nehmen. Denn vor allem der zweite Vergleich, der bedeutet ja, dass Netanyahu eine antifaschistische Grundgesinnung des Bundeskanzlers in Zweifel zieht. Denn er sagt ihm, was ihr hier jetzt macht, das wäre so, als wenn jemand gesagt hätte, den Amerikanern und den Russen, geht nicht nach Berlin und vernichtet nicht die Nazis. Das ist keine Petitesse, nach meiner Auffassung.
Ja. Nochmal, Sie tragen jetzt Zitate vor, die ich nicht kenne, deshalb kann ich mich dazu nicht verhalten, werden Sie verstehen, zur Haltung des Bundeskanzlers in diesen Fragen. Wie mit Faschismus umzugehen ist, wie gesagt, gibt es, glaube ich, keine Zweifel daran, wo er da steht.
Herr Thurau.
Herr Mayer, hat der Bundeskanzler dann im Vorfeld seiner Entscheidung, die er am Freitag verkündet hat, mit den europäischen Partnern innerhalb oder außerhalb der EU gesprochen, also vor allen Dingen mit Herrn Starmer und mit Herrn Macron?
Ich würde auch da noch mal darauf hinweisen, dass es ja einen ständigen Austausch nicht nur innerhalb der Bundesregierung, sondern natürlich auch mit unseren europäischen und internationalen Partnern in diesen Fragen gibt. Der Bundeskanzler hat auch noch mal, und das ist mir wirklich noch mal wichtig, diesen Kontext herzustellen. Auch diese Entscheidung ist ja nicht im luftleeren Raum getroffen, sondern sie reagiert sehr klar auf die Ankündigung des israelischen Sicherheitskabinetts, den Militäreinsatz in Gaza noch einmal zu verschärfen. Und deshalb wurde bezogen auf diese Entscheidung eine Entscheidung getroffen, die damit auch im sachlichen Zusammenhang steht, nämlich klar zu machen, dass dann keine Rüstungsgüter mehr geliefert werden, die dort vor Ort zum Einsatz kommen können. Diese Entscheidung ist am Freitag dann getroffen worden, auch veröffentlicht worden. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es da einen ständigen Austausch mit den Partnern und auch einen Austausch darüber gibt, wer welche Entscheidung wie vorbereitet. Aber nochmal Telefonlisten oder jetzt konkret interne Gespräche, da tue ich mich ein bisschen schwer mit.
Ein Zusatz. Plant der Bundeskanzler denn jetzt, es hat ja doch einige Aufregung gegeben, die Reaktion von Netanjahu ist ja bereits erwähnt worden, will der Bundeskanzler denn jetzt in den nächsten Tagen, in dieser Woche nochmal gesondert mit der israelischen Regierung, speziell mit Herrn Netanjahu Kontakt aufnehmen oder war es das jetzt erstmal?
Ich habe keine Kenntnis über geplante Telefonate.
Herr Kollege. Ja, nochmal zu der Tötung der Journalisten in Gazastreifen. Das waren gezielte Tötungen von Journalisten. Stellt dies ein Kriegsverbrechen aus Sicht der Bundesregierung dar?
Ich würde gerne nochmal das wiederholen, was ich gerade gesagt habe, nämlich es ist, also Israel hat ja erklärt, dass die eine der getöteten Personen, muss man sagen, es waren, Sie haben das gerade, glaube ich, gesagt, 6 Personen, mir waren 5 bislang bekannt, angeblich oder vermeintlich Kombattant der Hamas gewesen sei. So, jetzt muss Israel erklären, warum diese Person zunächst mal ein legitimes Ziel ist. Und daran macht sich dann fest, wie das einzuordnen ist. Aber deswegen möchte ich nur noch einmal wiederholen, es liegt an Israel zu erklären, dass, warum dieser Angriff in dieser Art stattgefunden hat. Das wollte ich damit sagen.
Das haben Sie ja vorher bei den vorherigen, die 200, über 200 getöteten Journalisten auch gesagt, dass Israel dort selbst was unternehmen muss. Bisher hat sie das nicht gemacht. Erwägt die Bundesregierung, dort Konsequenzen zu ziehen, zum Beispiel den Botschafter einzubeziehen? Einzubestellen?
Also ich habe Ihnen über das hinaus, was ich jetzt gesagt habe, nichts mitzuteilen. Aber nochmal grundsätzlich, ich will, dass das nochmal klar wird. Die Tötung von Journalisten ist im humanitären Völkerrecht natürlich absolut unzulässig. Ja? Und wenn es dazu kommt, wie es eben jetzt passiert ist, dann liegt es an der Partei, die eine solche Tötung unternimmt, das klar darzulegen, transparent aufzubereiten, warum das notwendig war. Über das hinaus habe ich Ihnen keine Maßnahmen der Bundesregierung in diesem Moment mitzuteilen. Aber Sie wissen auch, die Entwicklung oder dieser Vorfall hat sich heute Nacht ereignet.
Herr Blank. Ich möchte noch mal an Herrn Mayer diesmal endlich nicht eine hypothetische und auch keine Frage im Konjunktiv stellen, sondern der Bundeskanzler hat in einem 6-Punkte-Papier am Wochenende, das der Bild-Zeitung vorlag und der Deutschen Presseagentur auch vorliegt, geschrieben, im Zusammenhang mit den Waffenlieferungen, dass schon bisher Waffen und Munition, die im Gazastreifen genutzt werden, nicht an Israel geliefert würden. Das ist richtig so, oder?
Entschuldigung, den letzten Satz bitte
noch. Der Satz ist, also in einem Argumentationspapier an den CDU-Bundesvorstand hat der Kanzler geschrieben, dass darauf hingewiesen, dass schon bisher Waffen und Munition, die im Gazastreifen genutzt werden, nicht an Israel geliefert werden. Ist das richtig?
Also ohne jetzt konkret auf etwaige interne Papiere oder auf was Sie sich da beziehen, Einfluss zu nehmen, ist die Grundsatzentscheidung, die jetzt getroffen wurde, keine Rüstungsgüter und dementsprechend auch keine Munition und Waffen zu liefern, die im Gazastreifen eingesetzt werden können. Ich glaube, worauf Sie sich beziehen, und das ist auch in der Vergangenheit ja ab und zu mal besprochen worden, sind Dinge, die auch in Exportberichten zum Beispiel in Richtung des Bundestags dann auch veröffentlicht werden, Insofern, wie gesagt, stehen die Aussagen des Kanzlers, die er öffentlich getätigt hat, da auch für sich.
Ja, die Frage ist ja eine ganz klare. War das dann eine rein symbolische Äußerung vom Freitag, wenn ohnehin, wie er da aufschreibt, bisher eh nichts geliefert worden ist von Deutschland und was ja zum Teil auch vom Verteidigungsministerium eben nochmal gesagt worden ist, war das ein rein symbolischer Akt am Freitag, ja oder nein?
Sie wissen, dass wir grundsätzlich uns, wenn wir darüber oder wenn Fragen kommen in Richtung getätigter Rüstungsgüter und insbesondere Entscheidungen des Bundessicherheitsrats, dass wir uns da in einem Bereich bewegen, wo ich nicht drüber sprechen kann, weil ich mich ansonsten strafbar machen würde. Insofern würde ich mich an der Stelle auch zurückhalten. Vielleicht können wir kurz unter drei gehen.
Wir können kurz unter drei gehen. So, dann gehen wir mal gucken. Da. Wir sind dann wieder unter 1. Die Kameras können wieder eingeschaltet werden. Und die nächste Frage geht an den Kollegen hinten in dem weißen T-Shirt. Bitte schön.
Cem Güler für die Taz, danke. Mich würde jetzt schon tatsächlich einmal interessieren, die Frage hatte ich mir tatsächlich notiert, auch schon vorher. Können Sie bitte nochmal erklären, wofür der angekündigte Stopp gilt? Also ist das der gesamte Bereich sonstige Rüstungsgüter, vielleicht mit ausgenommen Verteidigung, Luftverteidigung, oder sind es nur Kriegswaffen?
Es sind Rüstungsgüter, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können. Und die Definition ist, ehrlich gesagt, relativ klar.
Ja, weil Herr Frey hatte ja jetzt noch mal gesagt, dass ausgenommen sein sollen Bereiche, die für die Luftabwehr und für die Seeabwehr gelten. Jetzt ist es ja so, dass Deutschland vor allen Dingen Marinetechnologie nach Israel exportiert. Das nimmt ja den allergrößten Anteil sozusagen an. Und mit sozusagen bei den Waffen, die sozusagen aus Deutschland auch im Gazakrieg zum Einsatz gekommen sind, waren diese SAAR-6 Korvetten. Und da würde mich interessieren, ob das sozusagen auch jetzt bei dem Exportstopp mit betrachtet wird.
Ich gehe auch hier, kann und darf ich nicht ins Detail gehen, aber nochmal, es sind Rüstungsgüter, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können.
Herr Jung.
Hinterher nochmal zu der Tötung der Journalisten. Da wundert mich jetzt gerade, weil Sie ja selbst gesagt haben, Tötung von Journalisten ist absolut unzulässig. Wie Sie da jetzt trotzdem auf die Rechtfertigung der Israelis verweisen, wenn es für eine absolute Unzulässigkeit, nämlich dass Journalisten nie getötet werden dürfen, trotzdem aus Ihrer Sicht eine Rechtfertigung geben kann. In welcher Welt leben wir? Warum fordern Sie noch eine Rechtfertigung ein? Der Täter hat bekannt gegeben, dass der Journalist getötet wurde.
Ich möchte darauf verweisen, was ich gerade gesagt habe. Die israelische Seite hat ja gesagt, es handelt sich um jemanden, der der Hamas zugehörig ist, und hat das entsprechend online publik gemacht. Was ich gesagt habe, ist nochmal, und das ergibt sich auch daraus, dass uns zu dem konkreten Vorfall ja nicht eigene Erkenntnisse vorliegen, dass es dann transparent und nachvollziehbar sein muss, wie eine solche Kategorisierung stattfindet und so eine Einordnung stattfindet. Ja, also, dass die Rolle dieser Person als Journalist ja in Frage gestellt wird, das steht ja im Raum. Und deshalb noch einmal der Hinweis darauf, dass es an Israel ist, klar darzulegen, warum das in diesem Fall zulässig war.
Aber Sie sagen jetzt aber, das kann nie zulässig sein, da es absolut unzulässig ist. Darum spielt es doch keine Rolle, welche Rechtfertigung der Mörder, der Tötende, ja, uns gibt. Und Sie fordern das hier ein. Das ist unglaublich.
Nein, das sage ich doch überhaupt nicht, Herr Jung.
Haben Sie getan?
Nein.
Mehrfach.
Wenn die Rolle völlig klar ist und diese Person nur Journalist ist, dann ist es doch völlig klar, dass der unter Schutz steht und im humanitären Völkerrecht nie ein legitimes Ziel sein kann.
So. Herr Fechner, Sie sind zu einem anderen Thema. Habe ich es richtig verstanden? Dann ist Herr Jessen jetzt dran.
Ja, Herr Mayer, könnten Sie noch einmal präzisieren, um was für eine Art von Stopp es sich eigentlich handelt? Es ist ja ein Unterschied, ob ich einen Lieferstopp beschließe, der bedeutet, ab sofort wird nicht mehr geliefert, oder ob ich einen Genehmigungsstopp verkünde, der ja bedeuten könnte, dass nicht mehr neu genehmigt wird, aber schon erteilte Genehmigungen noch erfüllt, also exportiert werden. Welcher Stopp ist das hier?
Es geht um einen Stopp von Ausfuhrgenehmigungen. So ist es auch ganz klar im Text niedergeschrieben. Mhm.
Bedeutet also, falls es, ist jetzt hypothetisch, aber falls es vorher Genehmigungen gegeben haben sollte, würden die noch ausgeführt werden können. Danke für die Klärung. Nachfrage, der maritime Bereich ist ja, soll ja weitgehend ausgenommen sein. Nun gibt es aber Berichte, dass von Corvette- oder SAR-Schiffen, die von Deutschland geliefert wurden, auch mit den Bordgeschützen nach Gaza hineingeschossen wurde. Das heißt, es wurde mit diesen Waffen, Rüstungsgütern in den Gaza-Krieg militärisch eingegriffen. Bedeutet das dann, dass es keine Munitionslieferung geben wird für Schiffe, die damit in den Gaza-Krieg eingreifen können?
Also Sie haben gerade ein paar Minuten zurück oder in Ihrer Frage eine Interpretation geliefert, die Ihre Worte sind, nicht meine. Nur um das einmal klarzustellen, weil ich gesagt habe, ich werde dazu oder darf auch zu einzelnen Detailfragen dazu gar nichts sagen. Und alles, was Sie jetzt gerade skizziert haben, auch da, wie gesagt, müsste man sich jetzt im Einzelfall anschauen und ist auch wieder sehr, sehr hypothetisch. Deshalb sage ich, worauf sich die Bundesregierung und was die Linie ist, das ist nochmal, dass keine Ausfuhrgenehmigungen von Rüstungsgütern erteilt werden, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können.
Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen zum Thema Gaza und dann würde ich das Thema gerne beenden, weil wir haben noch drei andere Wortmeldungen zu anderen Themen. Bitte schön.
Es bezieht sich auch nochmal auf bereits erteilte Ausfuhrgenehmigungen. Da würde mich interessieren vom Wirtschaftsministerium. Die TKMS-Aktionärsversammlung hat jetzt ergeben am Freitag, dass eine Ausfuhrgenehmigung vorliegt für das 6. U-Boot, was nach Israel gehen soll. Da würde mich einmal interessieren, wann diese Ausfuhrgenehmigung erteilt wurde. Genau, wie das jetzt in dem Zusammenhang zu verstehen ist.
Also da kann ich auch nur wiederholen, was Herr Mayer eben schon deutlich gemacht hat, dass wir zu Einzelfallentscheidungen an der Stelle nicht kommentieren können.
Aber Sie können ja sagen, wann die Genehmigung erteilt wurde.
Auch das kann ich nicht sagen.
Dann ist der Kollege daneben dran.
Bitte schön. Weil wir vorher bei der 100-Tage-Bilanz waren und beim Verhältnis zur SPD, jetzt gab es ja an der Entscheidung zu Israel und Gaza, sehr starke Kritik, vor allem aus der CSU. Können Sie dazu was sagen? Wie belastet ist denn das Verhältnis zwischen CDU und CSU in der Frage gerade?
Also wie ich schon gesagt habe und auch mit Blick auf die 100-Tage-Bilanz, das alles ist ja nur möglich, wenn es wirklich einen guten und vertrauensvollen Austausch auch innerhalb der Bundesregierung gibt. Nochmal anders wäre das gar nicht möglich, so große Brocken und so große Aufgaben, an denen vielleicht auch andere in der Vergangenheit ein Stück weit gescheitert sind, dann auch hinzubekommen. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche.
So, damit schließen wir das Thema für heute ab. Jetzt haben wir noch drei andere Wortmeldungen. Die erste geht an Frau Kornmeier und wenn ich das richtig hatte, sind mir zugerufen, glaube ich, Verfassungsschutz als Thema.
Ja, an das BMI die Frage, warum dauert es eigentlich so lange, jemanden zu finden für das Amt des Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes?
Also der Bundesinnenminister ist da dran. Das Amt des Präsidenten oder der Präsidentin des Bundesamts für Verfassungsschutz wird nachbesetzt werden, aber zu konkreten Details kann ich mich noch nicht äußern. Sie wissen ja aber, dass dieses Amt von einer besonderen Bedeutung ist und dementsprechend sollte es da auch keinen Schnellschuss geben.
Und was sagen Sie zu der Kritik, dass die Tatsache, dass das Amt jetzt ja schon seit einigen Monaten unbesetzt ist, über neun Monate, glaube ich, oder sogar zehn mittlerweile schon, dass das auch schwierig ist für das Ansehen des Verfassungsschutzes und dass es die Arbeitsfähigkeit vielleicht auch beeinträchtigt?
Also das Amt wird momentan geführt von der Vizepräsidentin Dr. Wilms und vom Vizepräsidenten Seelen. Es besteht aus unserer Sicht, also aus Sicht des BMI, kein Zweifel daran, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz voll funktionsfähig ist.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Herr Jung dazu?
Nur eine Lernfrage haben Sie. Normalerweise ist das BMI ja zuständig und dienstaufsichtsberechtigt beim Bundesverfassungsschutz. Also Demnach kann der Bundesinnenminister den Präsidenten des, oder die Präsidentin des Bundesverfassungsschutzes stellen. Stimmt es aber, dass die SPD bei dieser Personalie ein Vetorecht hat, also ein Mitspracherecht, sodass der Bundesinnenminister nicht selbstständig diese Person benennen kann und das auch der Grund ist, warum wir jetzt hier seit Monaten keine passende Person gefunden haben, eventuell auch der Regierungssprecher, der uns das einfach, ist eine Faktenfrage.
Also ich kann gerne anfangen, die Position des Behördenleiters oder der Behördenleiterin einer solchen Behörde fällt nicht, oder die Entscheidung darüber fällt nicht der Bundesminister alleine, sondern das Bundeskabinett.
Keine Ergänzung.
Ja, aber was neu ist, nach meinem Stand, ist, dass die SPD als Koalitionspartner tatsächlich ein Vetorecht bei dieser Personalie hat, damit am Ende der Bundesinnenminister nicht einfach eine Personalie vorschlagen kann nach seinem Gusto, sondern es muss nach dem Gusto des gesamten Kabinetts sein. Stimmt das?
Von einem Vetorecht ist mir nichts bekannt.
So, dann ist der Kollege dran mit einem anderen Thema. Bitte schön, wir haben lange genug gewartet.
Ja, genau. Philipp Skopin, RTL NTV, Frage ans BMG. Ganz anderes Thema zu einer Umfrage von Forsa heute. 47% der Bundesbürger sind unzufrieden mit dem deutschen Gesundheitssystem. Der Wert hat sich verfünffacht in den letzten 4 Jahren. Eine Frage, wie wollen Sie das politisch ändern? Und zum Zweiten, können Sie das nachvollziehen, dass die Leute so unzufrieden sind mit dem System?
Ja, vielen Dank für die Frage. Dass die Situation in der gesetzlichen Krankenversicherung und generell im Gesundheitswesen in Deutschland sehr angespannt ist, das hat die Ministerin immer wieder deutlich gemacht. Daher gibt es ein ganzes Maßnahmenbündel, um einerseits sowohl die Finanzlage in der gesetzlichen Krankenversicherung als auch der sozialen Pflegeversicherung zu stabilisieren, Entschuldigung, und zum anderen natürlich auch die zielgerichtete Versorgung und die schnelle Terminvergabe für Kassenpatienten zu steuern.
Jetzt ist ja aber das Problem, also die Leute sagen vor allem, wir bezahlen immer höhere Beiträge und kriegen immer weniger dafür. Jetzt geht die Tendenz ja aber ja eher nicht dahin, die Leistung auszuweiten, oder?
Wie gesagt, es geht um eine zielgerichtete Steuerung und eine Terminvergabe für Kassenpatienten und genau daran arbeiten wir gerade.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht, dann ist Herr Fechner dran.
Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage zu einer Bundesratsinitiative aus Niedersachsen an das Innenministerium. Wie stehen Sie zu dem Vorstoß, dass Fluggesellschaften auch vor Flügen im Schengen-Raum die Ausweise kontrollieren sollen?
Das kann ich Ihnen jetzt aus der Lameng nicht beantworten. Das würde ich gerne nachreichen.
Gut. Dann, weil es so kurz war, haben wir noch eine Frage. Bitte schön.
Herr Günchenberg vom Deutschlandfunk, Frage an das Energieministerium. Die Ministerin hat sich jetzt am Wochenende ja so geäußert, dass sie gesagt hat, man solle die Förderung für private Solaranlagen überdenken. Heißt das im Umkehrschluss, es gibt auch Überlegungen, die komplett abzuschaffen?
Die gibt es nicht. Die Erneuerbaren werden weiter dringend gebraucht. Zum einen für die Dekarbonisierung und einfach auch, weil es innovative Technologien sind. Die erneuerbaren Energien sollen 80% und mehr der Stromerzeugung übernehmen. Dazu können und müssen sie aber auch mehr Systemverantwortung übernehmen, das heißt einen Beitrag zur Netzstabilität, zur Regelbarkeit und auch zur Steuerbarkeit leisten. Sie sollten eben auch einen Beitrag bei den Kosten des Gesamtsystems leisten. Darauf hat die Ministerin hingewiesen, insbesondere auch die Preisentwicklung, die hier rasante Entwicklungen vollzieht. Das EEG wird kontinuierlich angeschaut und auch reformiert. Das war auch immer so, ein erster Schritt zu mehr Steuerungsfähigkeit und auch zur Direktvermarktung von erneuerbaren Energieanlagen wurde in der vergangenen Legislaturperiode bereits gemacht.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das BMI hat noch eine kurze Nachreichung.
Das ist doch Fechner, das ging jetzt doch schneller, als ich es gedacht hatte. Ich kann Ihnen mitteilen, dass die Meinungsbildung der neuen Bundesregierung zu dem vom Bundesrat erneut vorgeschlagenen Gesetzesentwurf noch nicht abgeschlossen ist. Insofern kann ich Ihre Frage zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten.
Gut, damit sind wir beim Ende heute. Ich wünsche einen schönen Tag und schönes Wetter. Weiterhin.